Das Leben ist kein Parkplatz mit Dirk Rühl.
Hier ist FRK 105,8 mit der Sendung Das Leben ist kein Parkplatz und ich sage heute herzlich willkommen dem Rechtsanwalt Steffen Schröder.
Hallo Dirk, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich in deiner Sendung auftreten darf.
Bitte, bitte, gerne doch. Dir auch vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, hier in die Sendung zu kommen. Wir sprechen ja dann in der Sendung darüber, was die Vision von dir ist, wie du die Vision gefunden hast, was dich einzigartig macht als Rechtsanwalt und was du den Hörern, deinen Kunden, deinen Mandanten für einen Nutzen bringst. Ja, und außerdem hast du ja auch noch drei Fragen an mich mitgebracht, was wir ganz zum Schluss besprechen werden. Und an euch, liebe Hörer, ihr bekommt zum Schluss natürlich wie in jeder Woche die Botschaft der Woche. Aber bevor wir mit dem Talk beginnen, hast du uns Musik mitgebracht. Was hören wir denn als erstes für Musik von dir?
Als erstes hören wir das Lied Don't Break My Corazon von der Band My First Band. Das war die Vorband von Sunrise Avenue und wird sicherlich in naher Zukunft sehr erfolgreich in Deutschland werden.
Dann hören wir uns das mal an. Bis gleich nach dem Lied. Wieder zurück hier in der Sendung Das Leben ist kein Parkplatz. Heute in der Sendung habe ich hier zu Gast den Steffen Schröder, Rechtsanwalt. Ja, Steffen, was ist denn deine Vision?
Meine Vision ist, dass ich den Menschen helfen möchte, indem ich ihnen Probleme abnehme oder Wege aufzeige, wie man Probleme lösen kann. Aufgrund meines Berufs ist es natürlich, sind es meistens rechtliche Probleme. Ich konnte aber auch die Erfahrung machen, dass oft auch Streitigkeiten, familiäre Hintergründe eine Rolle spielen. Ich versuche in meiner Tätigkeit ein Ohr zu haben für die Bedürfnisse, die jeder einzelne Mandant in unterschiedlichster Art und Weise hat und Lösungswege aufzuzeigen, wie man diese Probleme lösen kann.
Wie bist du denn zu deiner Vision gekommen?
Einen wirklichen Startzeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich setze mich hin und überlege mir, was ich machen möchte, den gibt es nicht. Meine Vision ist ein langer Prozess, der auch noch nicht abgeschlossen ist, dahingehend, dass man oder dass ich etwas verbessern möchte, dass ich die Kommunikation zwischen den Menschen verbessern möchte und einfach aufgrund der Tatsache, dass man den Menschen etwas abnimmt, was ihnen auf der Schulter liegt, eine Verbesserung der Lebenssituation gibt. Meine Vision ist entstanden dadurch, dass ich festgestellt habe, wie schwierig oder wie schwerwiegend doch die Probleme eines Rechtsstreits bei Mandanten ankommen können. Und ich diese Problematik einfach vermeiden möchte, indem ich viel stärker außergerichtlich tätig bin, viel mehr vermittle zwischen den Parteien, als dass ich sofort den Klageweg einschreite.
Also es gibt noch nicht so einen Zeitpunkt bei dir, wo du gesagt hast, da ist das gerade so mit aufgekommen. Wie ist so dein Werdegang? Wie bist du dazu gekommen, dass du heute Rechtsanwalt bist?
Ja, die Entscheidung ist in einem Praktikum in der 12. Klasse gefallen, als ich beim Rechtsanwalt Praktikum gemacht habe und dort festgestellt habe, dass das eine Tätigkeit ist, die ich mit meinen Fähigkeiten sehr gut ausführen kann. Ich habe dann nach der Bundeswehrzeit in Marburg Jura studiert, habe nach 7 Semestern Examen geschrieben und dann bin ich für ein Jahr ins Ausland gegangen, habe in Südafrika meinen Master of Law gemacht, deshalb auch die Abkürzung LLM hinter meinem Namen.
Was ist das genau?
Das ist ein postgraduierender Studiengang, den man vornehmen kann, wenn man das erste Staatsexamen bestanden hat. Und meistens geht man dazu in ein englischsprachiges Ausland und studiert dort ein Jahr. In meinem Fall war es Stellenbosch in Südafrika. Dort haben wir an der Uni 4 Fachrichtungen gehabt. Gesellschaftsrecht und Wohnungseigentumsrecht. und man schreibt eine Masterarbeit am Ende und die Klausuren. Und wenn man die besteht, kann man sich diesen akademischen Titel annehmen.
Wenn da viel internationale Gesetze besprochen oder bist du jetzt auch Spezialist dann direkt für Südafrika?
In dem Fall war es geteilt. Im Gesellschaftsrecht haben wir hauptsächlich internationale Richtlinien besprochen und im Wohnungseigentumsrecht war, wo ich auch meine Masterarbeit drüber geschrieben habe, war ein Rechtsvergleich zwischen dem deutschen und dem südafrikanischen Wohnungseigentumsrecht. Es war also auf beide Seiten. Es war international, aber auch mit einem Schwerpunkt auf südafrikanischem Recht.
Und welches bietet jetzt mehr Vorteil, das deutsche oder das? Oder kommt es drauf an dann?
In dem Fall eindeutig das deutsche, weil es aufgrund der Ausprägung, die einfach ein deutsches Gesetz hat, in der Auslegung einfacher ist, weil vieles im Gesetz genannt ist, was im südafrikanischen Recht nicht so gegeben ist.
Das heißt also, da gibt es mehr Spielraum dann in Südafrika?
Oder es gibt nicht so viele klare Regeln, es ist alles sehr schwammig.
Also kommt drauf an, wie es denn ausgelegt wird
letztendlich. Genau. Ja. Und letztlich ist man dann vor Gericht und auf hoher See in Gottes Hand.
Okay. Ja, dann bist du wieder zurückgekommen aus Südafrika. Wie ging es dann weiter?
Dann habe ich in Kassel mein Referendariat gemacht. Dies ging 2 Jahre bis 2012. Im Anschluss habe ich das zweite Staatsexamen bestanden und bin dann direkt in die Druckerei Dierichs Druck und Media als Personalleiter, Rechtsanwalt und Leiter des Forderungsmanagements eingestiegen, habe dort 1,5 Jahre gearbeitet und so auch meine Vision verfestigen können, dass ich in der Hilfestellung tätig sein möchte. Weil ich gemerkt habe, dass zwischen Betriebsrat und Geschäftsleitung doch einige Punkte immer zu besprechen sind, die man besser lösen kann, wenn man den vermittelten Weg eingeht, als dass man mit der Brechstange seinen eigenen Kopf durchsetzen möchte.
Und da bist du auch dann, sag ich mal, immer Schritt für Schritt dann auch zu deiner Vision dann immer gekommen.
Richtig. Im Anschluss an diese Tätigkeit war ich beim Innenministerium und dort genau bei der Polizei in Darmstadt und habe festgestellt, diese strengen Regeln, das ist nichts für mich. Ich möchte gerne die Möglichkeit haben, frei meine Dienste anzubieten, was in diesem starren Regelwerk nicht möglich war. Und diese Vision von dem Helfen der Menschen, dass man Lösungswege aufzeigt, das lag mir immer ganz stark am Herzen. Und das konnte ich jetzt durch die Selbstständigkeit, die ich gewählt habe, einfach wahnsinnig gut umsetzen. Das heißt, jetzt habe ich die Möglichkeit, die Freiheit, auch die Unabhängigkeit, die Leute so zu beraten, wie ich es für richtig halte. Und ich kann mit Fug und Recht sagen, dass ich sehr erfolgreich dabei bin, weil dieser Weg ein anderer ist, als viele meiner Kollegen den beschreiten. Und dieses Ungewöhnliche macht es für die Menschen einfach sehr angenehm, weil es sehr schnell zu guten Ergebnissen führt.
Und was ist jetzt, sag ich mal, dann an so einem Ergebnis besser als nach immer dem herkömmlichen Weg? Ich sage jetzt mal so, dieser herkömmliche Weg, da geht man vor Gericht und haut sich den Kopf verbal zumindest und auf dem Papier ein und geht wahrscheinlich dann, der eine geht als Sieger raus, der andere als Verlierer. Und zu mir hat mal einer gesagt, letztendlich, wenn man es einmal gewonnen hat, heißt das nicht, dass man es fürs Leben gewonnen hat. Irgendwann ist man vielleicht auch wieder auf der Verliererseite. Was ist jetzt bei dir genau anders da?
Ja, also das Beispiel, was du genannt hast, ist auch genau das, was ich immer nehme. Wenn man vor Gericht geht, gibt es meistens einen Gewinner und einen Verlierer. Was ich aber in der Berufung oder in der Revision schon wieder umdrehen kann, dann war der vorherige Gewinner der Verlierer. Und das kann sich dann auch nochmal drehen. Wenn man sich mit den Parteien außergerichtlich einigt, kann man eigentlich davon ausgehen, dass es 2 Gewinner gibt, weil durch das gegenseitige Nachgeben und das Finden eines Ergebnisses, was die Parteien wirklich selber erarbeitet haben und auch tragen können, kommt meistens nicht das Gefühl auf, oh, jetzt habe ich aber komplett verloren, sondern, naja, ich habe gewonnen und mein Gegenüber hat auch gewonnen. Also man verliert nicht das Gesicht, man verliert nicht oder man hat nicht das Gefühl, dass man unbedingt verloren hat, wie das bei einem Rechtsstreit vor Gericht der Fall ist. Da gibt es ein Urteil und das ist dann das Ergebnis. Wenn man das Ergebnis selber sich erarbeitet, das kann jeder nachvollziehen in der Beziehung. Wenn man im Streit mit dem Partner nicht seinen Standpunkt mit der Axt durchboxen will, sondern einen Kompromiss findet, sind beide am Ende glücklich. Und das ist genau das, was ich auch versuche zu vermitteln. Der Vorteil von diesem Weg ist natürlich auch, dass er wesentlich schneller ist. Wenn ich mich mit den Parteien an den Tisch setze und sage, so, das ist das Problem, was könnten denn Ihre Möglichkeiten sein, wie wir das Problem aus der Welt schaffen? Ist es im Regelfall so, dass es ein oder zwei Termine dauert, bis wir eine Lösung gefunden haben? Also ein Zeitraum von vielleicht, naja, zwischen einem Tag und zwei Wochen. Wenn man vor Gericht ist, dauert das Ganze mitunter ein Jahr, vielleicht auch zwei Jahre. Und man trägt diesen Rechtsstreit immer in seinem Kopf mit. Man hat ihn immer dabei. Man denkt, was kommt, was passiert, was sagt der andere und so weiter. Und diese Last, diese Last des Prozesses, die möchte ich gerne von vornherein dem Mandanten abnehmen.
Das heißt also, die gesamte Energie, die da mit ja, wegfließt letztendlich, gerade was du gesagt hast, wenn Menschen im ungewissen Sinn, ständig dreht sich ja das dann um diesen Prozess auch im Kopf mit rum, jetzt ist es vielleicht mal kurz draußen und jetzt macht man den Briefkasten auf und dann ist wieder ein Brief da drin und den hat man noch gar nicht aufgemacht und allein schon dieses Gefühl wieder, wenn man die Treppe hochgeht, falls man hochgehen muss, was wird da wieder drin sein, was kommt da auf mich zu, diese ganzen Sachen, die fallen dann bei dir komplett weg dann.
Im besten Fall ja. Wenn es nicht möglich ist, eine solche Verhandlungslösung zu finden, gibt es natürlich auch immer noch die Möglichkeiten, andere Wege zu gehen. Man verbaut sich nichts. Aber genau das, wie du es aufgezeigt hast, dieses mit sich rumtragen, das ist das Problem. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, wie viel Zeit investiere ich eigentlich in so einen Rechtsstreit dann? Wenn es jetzt nicht gerade darum geht, dass das Haus komplett kaputt gemacht wurde und es um Hunderttausende Euro geht, wenn es in einem einfachen Fall um 100, 200 Euro geht, was immer noch viel Geld ist, aber nehmen wir den Betrag von 100 Euro und ich für den Besuch bei einem Rechtsanwalt, für die Schreiben, für die Telefonate und so weiter 10 Stunden dafür aufbringe, fehlt es irgendwo an der Kosten-Nutzen-Relation.
Ja, ich glaube auch oftmals, dass es ja beim einen oder anderen nicht mehr um den Kosten-Nutzen geht. Manchmal geht es ja immer so ums Prinzip. Und ja. Ich glaube, um dieses, wenn es immer ums Prinzip geht, egal wo es ist, bei Kleinigkeiten schon, wenn man im Restaurant ist und man hat nicht den gewünschten Platz oder man hat nicht das Essen so, was man sich so vorgestellt hat, wo man das prinzipiell in einem drin rumort. Und so geht das, glaube ich, immer weiter bis zu ganz großen Sachen, dass es dann letztendlich im einen oder anderen vielleicht sogar egal ist, was es auch kostet in diesen Bereichen. Bevor wir im Talk weitermachen, hast du uns noch ein bisschen Musik mitgebracht. Was hören wir denn als nächstes für einen Titel?
Ja, den Klassiker Atemlos von Helene Fischer.
Genau, dann hören wir uns mal Atemlos an und dann machen wir dann nach Helene Fischer dann auch mit Atem wieder weiter. Ja, wieder zurück beim Freien Radio Kassel 105,8 in der Sendung Das Leben ist kein Parkplatz. Heute hier zu Gast den Rechtsanwalt Steffen Schröder. Und wir hatten gerade eben darüber gesprochen, was du für eine Vision hast. Wie hast du denn deine Vision gefunden, Steffen?
Ich glaube, die Frage hatten wir schon.
Ja, wie du deine Vision gefunden hast. Ach, gut aufgepasst. Ich wollte dir eigentlich die Frage stellen, was gibst du denn den Hörern für einen Tipp, wie die ihre Vision finden?
Ja, ich kann als Tipp nur sagen, macht euch Gedanken, was ihr könnt, worin ihr gut seid, was eure Vorstellungen sind, welchen Nutzen ihr euren Kunden geben könnt und wie ihr das in einem Marktsegment umsetzen könnt. Und wenn ihr diese Komponenten miteinander verbindet, werdet ihr zu einer Überschneidung von Schnittmengen finden, Und dann werdet ihr genau das finden, worin ihr gut seid und was eure Vision sein wird.
Also auch so mit einer Zeit auch so einen Prozess loslösen, wie das bei dir war. Von dir kam es ja, du hast gesagt, in der 12. Klasse, gell, warst du ja damals gewesen in einem Praktikum und dann immer Schritt für Schritt, wo es dann immer klarer und klarer und klarer wurde.
Richtig. Ich halte es für schwierig, eine Vision für sein Leben innerhalb von einem Zeitraum von 2-3 Tagen, den man sich fest vornimmt, zu finden. Ich halte es eher für einen Prozess, der sich entwickelt, wo auch die Vision an sich immer Veränderungen unterliegt.
Also, dass es immer Schritt für Schritt immer ein bisschen klarer wird und auch sich nach einer Zeit auch immer ein bisschen anpasst an die Vision.
Genau.
Ja, was macht dich mit deiner Vision einzigartig?
Ja, meine Vision geht weg von dem klassischen Rechtsanwaltsdenken. Ich habe den Mandanten und ich muss um alles in der Welt sein Recht mit allen Mitteln durchsetzen. Natürlich bin ich den Interessen meiner Mandanten verbunden, aber ich versuche doch im Vorfeld einen anderen Weg zu gehen. Und was mich besonders macht, ist die Fähigkeit, als objektiver Dritter einen Sachverhalt zu betrachten und vielleicht auch so die gegensätzlichen Standpunkte besser zu vertreten und auch jeweils meinem Mandanten bzw. dem Gegner diese Standpunkte zu vermitteln, sodass ich es schaffe, Denkansätze bei den Parteien zu wecken, die sie vielleicht vorher nicht hatten. Weiter ist ein Vorteil, dass ich sehr, sehr schnell arbeite. Über moderne Medien ist man heutzutage ja mit dem Smartphone, E-Mail überall erreichbar. Und diese Schnelligkeit kommt natürlich auch diesem Prozess zugute.
Also das mit deine Einzigartigkeit, in welchen Bereichen hast du dich spezialisiert?
Ich habe mich im Arbeitsrecht spezialisiert, bei der Rechtsberatung von jungen Unternehmen und als externe Rechtsabteilung von Unternehmen.
Und wie hast du vielleicht mal so ein Beispiel für die Hörer, wie so ein Fall abläuft, was so das Spezialgebiet ist? Wer kommt da zu dir und was ist dann bei dir genau anders da, als das im normalen Fall vielleicht gemacht wird?
Ja, ich würde in diesem Fall ein Beispiel nicht aus den genannten Rechtsgebieten, sondern aus einer erbrechtlichen Streitigkeit nehmen. Und zwar ging es darum, dass letztlich in der Vergangenheit eine ganze Familie zerstritten war, über 10, 15 Jahre. Und der Erbfall, der Auslöser dafür war, dass die Mandantin zu mir kam, war im Grunde nur die Spitze des Eisbergs. Im Grunde ging es um verletzte Gefühle, um Enttäuschungen, um Vertrauensverlust. Und in diesem Fall war die Rechtslage war unklar, aber in dem Gespräch mit den Parteien kam auch raus, im Grunde war das gar nicht das eigentliche Thema, sondern es ging darum, die letzten 10 oder 15 Jahre aufzuarbeiten. Und ich habe mich mit der gesamten Familie an den runden Tisch gesetzt und gesagt, so, wir müssen jetzt eine Lösung finden, wir haben die Problematik, wir haben die Streitigkeiten und alle leiden darunter. Die Mutter leidet am meisten darunter und das müsste auf ihre alten Tage nicht mehr notwendig sein. Und wir haben dann in einigen Vorgesprächen, die ich mit den Parteien alleine geführt habe, und dann in einem gemeinsamen Gespräch eine Möglichkeit eruiert, wie man diese gesamten Problematiken aus den vergangenen Jahren aus der Welt schaffen kann, sodass die Parteien sich wieder in die Augen gucken können und auch nicht mehr ständig diese Thematiken im Kopf haben. Und letztlich haben wir dann mit einem Notar, mit einem Außenstehenden, einen 15-seitigen Vertrag gemacht, wo wir alle möglichen Problemfelder abgedeckt haben und so diese Familie befrieden konnten.
Was ist denn meistens so die Ursache gerade so einem Familienkonflikt oder einen Konflikt überhaupt? Wo liegt da immer so dieser Kernpunkt drin, wo die Streitigkeiten anfangen und wo man zum Schluss vielleicht auch wieder Frieden schaffen kann?
Ja, ein großer Kernpunkt ist Geld. Geld, was man denkt, was einem zusteht. Aber auch Geld, was man einfach anderen nicht gönnt. Thema Neid. Es geht viel darum, dass wenn Familienangehörige die Eltern pflegen, dass sie zu Recht der Meinung sind, dass sie dafür eine monetäre Entschädigung bekommen, die der andere Partner, der andere Teil so nicht einsieht. Es gibt da auch im Erbrecht gibt es dort Regelungen, die sowas berücksichtigen. Aber wenn nichts großartig geregelt ist, gilt das gesetzliche Erbrecht und man liegt dann einfach in der Problematik, dass man sich auseinandersetzen muss. Und ja, letztlich geht es irgendwie um Geld, aber auch du hast damals das gesagt und du hast dich nicht um Muttern gekümmert und diese Thematiken, das sind auf der Subebene eigentlich größer die Probleme als der eigentliche Rechtsstreit.
Kann man das ja nicht zusammenfassen, dass das auch in anderen Gebieten dann so ist? Sag mal, du hast ja gesagt, du hast gerade in diesem Familienbereich, du hast damals gesagt, zu dem das und das und dann hast du das nicht gemacht und ich habe das gemacht, dass man so sehen kann wie so ein großer Topf, wo immer so ein bisschen was reinkommt und noch was reinkommt und noch was reinkommt, aber nie das mal gelöst wird, das was da reinkommt und irgendwann fängt es mal an überzulaufen dann.
Genau. Es werden im Grunde die Fehler aus der Vergangenheit summiert und irgendwann brodelt es über. Und dann kommt es an einem konkreten Rechtsproblem zutage, bei dem man dann feststellt, ja, das ist das Rechtsverhältnis und so könnte man das lösen. Dass es aber im Grunde viel sinnvoller gewesen wäre, die Grundkonflikte bereits vor Jahren zu lösen, weil dann diese Folge gar nicht entstanden wäre. Und es ist immer teuer, Fehler aus der Vergangenheit zu beheben.
Das heißt also, dass man in vielen Sachen sich erstmal was anstaut, was eigentlich noch gar keine rechtliche Grundlage hat, um gegen anderen vorzugehen. Und jetzt kommt ein Fall zum nächsten, wo man sich vielleicht gekränkt fühlt, hintergangen fühlt, benachteiligt fühlt, ungerecht behandelt fühlt und, und. Und jetzt kommt irgendwann mal der Tag, wo man rechtlich was machen kann. Vielleicht sogar gegen Leute, wo man mit denen sonst ziemlich nahe zusammensteht. Und dann wird es auch gezogen, diese Option. Kann man das so sagen?
Ja, das ist gut zusammengefasst. Und es ist nicht nur in den Familienstreitigkeiten so, es ist auch im Arbeitsverhältnis. Es fängt an, dass ein unterschwelliger Konflikt zwischen dem Angestellten und seinem Vorgesetzten dadurch entsteht, dass der Vorgesetzte einen Urlaubsantrag zum Beispiel nicht genehmigt, weil andere Gründe dagegen gesprochen haben. Das bleibt im Gedächtnis und dann kommt vielleicht noch der zweite Punkt hinzu, dass mal ein böser Blick irgendwie gefallen ist und auf einmal hat der Arbeitnehmer das Gefühl, okay, mein Chef ärgert mich. Jetzt muss ich ihn zurückärgern. Und vielleicht passiert es dadurch, dass man nicht mehr so gut arbeitet oder dass man Fehler macht oder dass man sich krank schreiben lässt, obwohl man gar nicht krank ist. Und dann kommt letztlich dieser Konflikt, nämlich, dass man sich fehlverstanden fühlt, der kommt dann im arbeitsgerichtlichen Prozess, wenn es dann zu einer Kündigung gekommen ist. Und mein Ansatz ist einfach schon viel früher anzusetzen, nämlich bei der Konfliktbewältigung, bei dem Ursprungskonflikt. Und das Schöne daran ist, dass man in diesem Zuge, wenn man diese ursprünglichen Konflikte betrachtet, auch gleichzeitig natürlich das akute rechtliche Problem löst.
Hast du denn Tipps für Hörer, die vielleicht gerade in so einem Fall mit drinne stecken? Vielleicht als jemanden, der ein Problem im Vorgesetzten hat oder auch vielleicht umgekehrt, der ein oder andere, der auch in der Vorgesetztenstellung ist, vielleicht selbstständig ist und Mitarbeiter hat, das in die andere Richtung geht?
Ich würde empfehlen, sich erstmal selber Gedanken zu machen, was ist denn das Problem, wo kommt es her und was sind die Ursachen. Und der Mensch ist geneigt, die Ursachen sofort bei jemand anders zu suchen. Aber wenn man nochmal drüber nachdenkt, stellt man fest, okay, ja, da habe ich einen Fehler gemacht, das hätte ich anders machen können. Und wenn man diese Punkte für sich selber erstmal beantwortet hat, dann sollte man auf jeden Fall im Arbeitsverhältnis das Gespräch suchen und auf jeden Fall dieses Gespräch auch ja, ankündigen, einen Termin machen, wo man Ruhe hat, Handy aus, Telefon aus, keine Störungen, und dass man diese Gespräche, dass man dem Gegenüber auch mitteilt, um was es in dem Gespräch gehen wird. Und in diesen Fällen ist es auch, oder kann es sinnvoll sein, wenn es gravierende Probleme sind, dass man auch einen externen Mediator dazu nimmt oder jemanden wie mich, der zwar kein Mediator ist, aber die Techniken der Mediation anwendet, einfach um die Konflikte, bevor sie eskalieren, zu lösen.
Also da auch, gerade hast du es angesprochen, so, dass man dem anderen vielleicht vorab schon das ankündigt, um was es geht, und dann nicht so dieses Klassische, was ich so ab und zu mal kenne, wir müssen mal reden.
Genau, also dieses Überfallartige bringt sofort die Situation, ich muss mich verteidigen. Und verteidigen ist immer schlecht. Angriff ist einfacher, wir sind darauf gepolt, eher anzugreifen, als uns zu verteidigen. Und verteidigen bedeutet ja auch, dass man sich in eine unterlegene Position begibt. Und das ist für so ein solches Gespräch nicht gut, weil man sich auf Augenhöhe treffen sollte, wenn es um Probleme im Arbeitsbereich handelt, die jetzt nicht damit zu tun haben, okay, du fängst um 8 an oder um 9 an, sondern wenn es um diese zwischenmenschlichen Konflikte geht.
Also egal auch noch, ob es auch in der Arbeit ist oder der Tipp dann vielleicht auch zu Hause, dass man immer auf Augenhöhe auch ist und vielleicht auch das immer mal so macht, dass man sich vielleicht mal auch auf die Position des anderen mal begibt und mal versucht vielleicht auch, dass man aus deren Warte, aus deren Sichtweise einfach mal zu sehen, um vielleicht mal anzufangen, ihn zu verstehen, um eine Möglichkeit überhaupt mal zu haben, ihn zu verstehen.
Ich habe bei einem Führungskräftetraining eine wirklich bemerkenswerte und ganz einfache Übung kennengelernt, mit der man das trainieren kann. Und zwar, man hat ein fiktiv 3 Personen, das Ich, das Du und der objektive Dritte. Und diese Personen und Positionen werden durch Papiere auf dem Boden gekennzeichnet. Und ich stelle mir das Problem vor und stelle mich zunächst auf die Ich-Position und überlege, was ist eigentlich der Grund, was sind meine Gefühle, warum ist das so? Und jetzt gehe ich auf die Position des Du und versuche, diesen Konflikt ausschließlich aus Sichtweise des Gegenübers. Welche Gefühle hat denn mein Gegenüber? Welche Sichtweisen, welche Hintergründe, welche Beweggründe hat mein Gegenüber? Und dann gucke ich das Ganze nochmal aus der Sicht eines Objektiven. Wie sieht es denn eigentlich so von außen gesehen aus? Und dieser Positionswechsel von Ich auf Du bewegt im Kopf ganz viel. Also ich kann es wissenschaftlich nicht beschreiben, aber es gibt auf einmal Ansätze, das Problem zu lösen, die es so vorher überhaupt nicht gab. Und auf einmal wird einem vielleicht selber bewusst, oh mein Gott, wenn ich das so sehe, ja, ich würde mich ja genauso verhalten. Und das ist eine ganz einfache Technik, solche Sichtweisen von anderen nachzuvollziehen.
Das ist also das typische Aufstellen dann, ja. Also eine Aufstellung nennt man ja das Ganze, was man machen kann. Wird ja auch oftmals bei Familien gemacht, ja, dass sich jeder mal in die andere Position mit reinbegibt. Also da, wenn der ein oder andere da in dem Bereich vielleicht momentan für sich ein Problem habt, ja, macht das vielleicht erstmal für euch selbst im Kopf mit drinne, dass ihr euch mal im Kopf mäßig mal auf die andere Position mal stellt und dann löst sich vielleicht das eine oder das andere schon wesentlich leichter. Du hast noch weitere Musik mitgebracht, bevor wir dann weitermachen, so wie du dann gestartet hast, deine Selbstständigkeit, wo wir noch ein paar Tipps weitergeben. Was hören wir denn als nächstes?
Ja, ein Lied aus meiner Kindheit oder aus meiner Jugend. Das ist The Offspring, The Kids Aren't Alright.
Ja. Ja, das war Offspring. Wieder zurück hier in der Sendung Das Leben ist kein Parkplatz. Heute zu Gast hier in der Sendung der Rechtsanwalt Steffen Schröder. Wir haben darüber gesprochen, was du für eine Vision hast, was du für Tipps hast an die Hörer, ihre Vision zu finden und was deine Einzigartigkeit ist als Rechtsanwalt. Ja, du hast dich dann ja auch mit selbstständig gemacht. Wie bist du dazu gekommen? Was waren die ersten Schritte gewesen in die Selbstständigkeit?
Ja, die Selbstständigkeit, das war eine große Entscheidung für mich. Es waren mehrere Faktoren, die gegeben sein mussten. Die Selbstständigkeit als Rechtsanwalt ist natürlich auch immer mit Kosten verbunden. Man hat Mitarbeiter, man hat die Miete, man hat nicht sofort Einnahmen. Und es musste für mich erstmal sichergestellt sein, dass die monatlichen Kosten gedeckt sind. Und das konnte ich dankenswerterweise durch meine Frau, die gesagt hat, komm, wir rechnen mal und ja, und mein Einkommen würde ausreichen, um die Lebenshaltungskosten zu tragen. Und ich hatte dann die Chance, das zu machen und meine Vision umzusetzen. Die Selbstständigkeit hat natürlich auch viele Vorteile, dass man einfach frei ist, dass man sich die Zeit einteilen kann, auch nicht darauf bedacht ist, ob man jetzt um 5 Feierabend macht oder um 7. Und ja, ich kann jedem, der eine Idee hat, die er so, wie er sie möchte, umsetzen will, nur empfehlen, macht euch selbstständig.
Also du hast es nicht bereut, das zu machen, im Gegenteil, die Selbstständigkeit damit reinzugehen. Was gibt's denn für einen Tipp? Wo ist so dieser Punkt zu sagen, jetzt mach dich selbstständig? Ja, jetzt ist das Maß voll zu sagen, jetzt geht man diesen Schritt auch, weil da fehlt ja, muss ja erst ein bisschen was zusammenkommen, um das dann zu machen dann.
Ja, bei mir war es so, dass ich festgestellt habe, dass ich mit diesen Vorgaben von anderen, wie ich was konkret zu machen habe, nicht so gut zurechtkam, sondern meinen eigenen Weg gehen wollte. Und wann der Punkt erreicht war, ist, ich weiß nicht, ob der Punkt schon erreicht war. Aber ich habe es auf jeden Fall gemacht, weil ich es machen konnte. Und wenn man eine gute Idee hat und davon überzeugt ist, dann sollte man auf jeden Fall den Schritt wagen.
Also für dich ist dann ein hoher Wert einmal die Freiheit in der Selbstständigkeit und das andere auch die Sicherheit, weil du hast erst genügend Sicherheit für dich dann selbst gebraucht, wie du gesagt hast, dass das finanziell auch mit abgedeckt war. Okay, jetzt mache ich das dann auch.
Genau. Und diese Sicherheit kann nicht jeder, die braucht auch nicht jeder. Für mich persönlich war sie wichtig.
Also ich denke, Sicherheit ist das Thema Nummer eins in Deutschland. Da lebt ja eine riesengroße Branche davon, was das Thema Sicherheit mit angeht. Und das braucht natürlich jeder erstmal, diesen Bereich der Sicherheit. Wenn es jetzt so in dieser Bereich der Selbstständigkeit ist und man macht jetzt diesen ersten Schritt in die Selbstständigkeit mit rein. Ist denn bei dir da alles gerade gelaufen bei diesem ersten Schritt oder gab es da auch ein paar Sachen, wo du das anders dir vorgestellt hast, als dann wirklich gelaufen ist?
Das ist eine interessante Frage. Ich habe überhaupt keine Stolpersteine gehabt. Es lief wirklich linear, so wie ich es geplant hatte und letztlich läuft es ja fantastisch.
Also du hast den Plan gemacht und du hast es dann 1:1 dann dementsprechend dann auch umgesetzt gehabt, diesen Plan.
Genau. Und das ist vielleicht auch einfach die Fähigkeit eines Juristen, komplette Pläne für die Zukunft zu gestalten, die auch so umgesetzt werden können, die dann realistisch sind. Und wenn man sich im Vorfeld genügend Gedanken darüber macht, dann kann es sehr gut laufen.
Also das ist die eine Möglichkeit. Manche andere, die machen weniger einen Plan. Ja, das kommt immer so alles aus dem Herzen. Aber so einen grundsätzlichen Plan kann ich auch nur als Tipp geben, dass man den auch dementsprechend mit hat. Wie hat dein Umfeld darauf reagiert, wie du gesagt hast, jetzt ist soweit, ich mache mich in die Kanzlei. Haben die alle gesagt, juhu, Steffen,
ja,
hau rein.
Ja, und zwar muss man sich einfach das sehr, ja, ich hatte eine sehr große Sicherheit vorher als Beamter beim Innenministerium, ist man eigentlich immer auf der sicheren Seite. Aber diese Sicherheit wollte ich nicht. Ich war nicht glücklich mit der Tätigkeit. Ich war richtig unglücklich. Ich war von meiner Frau getrennt. Und als ich meiner Familie und meiner Frau gesagt habe, also...
Aber nur von der Frau getrennt?
Räumlich getrennt. Ja, okay, ich war ja in Darmstadt und sie hier in Kassel. Und ja, ich war nur am Wochenende hier und Freitagabend gekommen, Sonntagabends gefahren. Also das war für die Beziehung ja nicht so gut, obwohl letztlich doch, weil sie die Beziehung gefestigt hat und wir feststellen konnten, das ist überhaupt nicht das, was wir uns vorstellen. Ja, aber aufgrund dieser Unglücklichkeit, die alle in meinem Umfeld mitbekommen haben, gab es keinen, der gesagt hat, oh nee, das würde ich jetzt aber nicht machen. Und weil die Voraussetzungen dafür geschaffen waren, dass ich die Selbstständigkeit angehen konnte, war wirklich alle damit glücklich und sind es immer noch.
Also die haben gleich das gesehen, dass das bei dir auch funktioniert und haben das nicht in Frage gestellt, weil das passiert oftmals, wenn das bei Leuten dann in Frage gestellt wird, dass natürlich das Umfeld erstmal dagegen ist oder sagt, du bist verrückt und wie willst du das machen und so weiter. Das war bei dir nicht gegeben, das Umfeld hatte das ja dann auch direkt zugetraut. Wenn es mal vielleicht, gab es auch schon mal Phasen, wo es weniger gut gelaufen ist, wo du ein bisschen Energie gebraucht hast?
Nein.
Also bisher alles... Und was ist so das grundsätzlichste Erfolgsgeheimnis jetzt von dir, damit es dieses Abflachen mal bei dir noch gar nicht gegeben hat?
Das liegt, glaube ich, einfach in der Art und Weise, wie ich arbeite. Dass bei mir keiner eine Woche oder zwei auf einen Termin warten muss. Wenn es sein muss, kann jeder sofort kommen. Dass ich wahnsinnig schnell arbeite, dass ich erreichbar bin. Und dass ich einfach mit der Art, wie ich arbeite, ich weiß nicht, ob ich einzigartig bin, aber ich bin auf jeden Fall einer der wenigen, die hier in Kassel so arbeiten. Und das macht einfach den Erfolg aus, weil ich einfach merke, dass die Mandanten es schätzen, dass man ein Ohr für sie hat, dass man übers Handy erreichbar ist. Also ich kenne keinen Kollegen, der seine Handynummer rausgibt, damit er immer erreichbar ist. Ich mache das immer. Man kann sie auch auf meiner Homepage angucken.
Also ist gleich auch ein persönlicher Draht einfach auch zum Kunden mehr da ist.
Ja. Oder wenn auch einfach mal eine Rückfrage ist, ist schon was gekommen oder so, einfach kurz anrufen. Das funktioniert sehr gut.
Schön, schön. Ja, du hast noch weitere Musik mitgebracht. Was hören wir denn als nächstes für einen Titel?
Je veux von Saas.
Wieder hier zurück beim Freien Radio Kassel 105,8 in der Sendung Das Leben ist kein Parkplatz und heute hier in der Sendung der Steffen Schröder, Rechtsanwalt hier in Kassel. Du hast uns darüber erzählt, was du für eine Vision hast, was du für Einzigartigkeiten hast, was du anders da machst als vielleicht sonst der ein oder andere Rechtsanwalt, wie du dich selbstständig gemacht hast. Wie können dann jetzt Mandanten oder der ein oder andere, der vielleicht ein Problem hat, denn zu dir kommen? Wie finden die denn zu dir?
Ja, also meine Kanzlei ist in Kassel in der Kölnischen Straße 69. Ich bin telefonisch erreichbar unter 0561 729 190 oder übers Internet www.arbeitsrecht-kassel.eu.
Okay, und falls jetzt der ein oder andere keinen Zettel und keinen Stift dabei gehabt hat, dann geht einfach auf die Homepage von www.gewohnheitsdesigner.de und unter dem Bereich Dein Moderator, da ist dann die Sendung auch nochmal als Podcast zu hören. Und da gibt es auch nochmal einen Link auf die Seite von Steffen. Und wer bei Facebook ist, über die Fanpage sowieso auch nochmal einen Link auch auf die Seite vom Steffen. Also wenn ihr keinen Stift dabei gehabt habt, dann findet ihr trotzdem Steffen, falls er da auch ein Problem hat.
Ja, ich würde noch ganz kurz anmerken, meine Schreibweise ist etwas ungewöhnlich. Ich werde Schröter mit O-E-T geschrieben.
Genau, also buchstabier es nochmal.
S-C-H-R-O-E-T-E-R.
Genau, also da werden dich dann die Leute dann auch dementsprechend finden. Ja, kommen wir noch zum letzten Part in der Sendung. Und zwar ist es ja immer im letzten Part so, dass die Gäste Fragen an mich haben. Was hast du denn für Fragen?
Ja, eine Frage aus dem beruflichen und privaten Bereich gleichermaßen. Und zwar, wie schaffe ich es auf sanftem Weg, die Gewohnheiten eines Menschen zu ändern?
Meinst du jetzt deine eigenen Gewohnheiten oder die Gewohnheiten von einem anderen Menschen?
Die Gewohnheiten eines anderen Menschen. Wenn ich etwas von einem anderen Menschen möchte und der sehr eingefahren in seinen Schemata ist, wie schaffe ich es, sanft Anregungen oder Ideen mit ins Spiel zu bringen, sodass er seine Gewohnheiten überdenkt?
Also das ist immer ein grundsätzliches, du kannst nie einen anderen Menschen ändern. Ja, den einzigsten Menschen, den du ändern kannst, das ist den, den du morgens im Spiegel anguckst und rasierst und Zähne putzt. Ansonsten kann man keinen anderen Mensch ändern. Das Grundsätzliche, was da sein muss bei einem anderen Menschen, ist der Wille, was zu ändern. Und da gibt es, also was heißt einen sanften Weg, da gibt es einfach nur mal die Möglichkeit, mit jemandem mit Fragen zu konfrontieren. Mit Fragen, die ihn anregen können, über sich selbst nachzudenken. Also nicht sagen, mach mal anders da, ja, du bist zu dick. So ein Beispiel ist Geschichte, oder du müsst mal ein bisschen anders essen, du müsst mal ein bisschen mehr Sport machen, sondern dem mal eine Frage stellen. Er sagt dann, wie soll denn dein gesundheitlicher Zustand sein, wenn du mal 70 oder 80 bist? Hast du da schon mal drüber Gedanken gemacht? Und jetzt gibt es die Möglichkeit, er macht es oder er macht es nicht. Aber immer über die Fragen stellen, kannst du eher beim Menschen was bewegen, als sagen, mach dann hier mal Gedanken, so mit dem Zeigefinger von oben runter, da wirst du nicht viel ändern können. Sondern immer Fragen stellen, Fragen, 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 und der Rest muss dein Gegenüber entscheiden. Und der hat das freie Recht, auch die Entscheidung zu treffen, ich will so lassen, wie es ist.
Du sagst, es geht um Fragen stellen. Ist es eher sinnvoll, vorsichtige Fragen oder konkrete Fragen zu stellen?
Konkrete Fragen, die zum Anregen da sind, also keine vorwurfsvolle Fragen.
Kannst du das in einem Beispiel darlegen, was wie so eine Frage vielleicht aus der Arbeitswelt aussehen könnte?
Sag mal ein konkretes Beispiel, was einer ändern soll, und dann kann ich doch eine Frage geben.
Ein Team aus zwei Personen arbeitet seit 20 Jahren zusammen. Jetzt soll es so sein, dass sie jeweils mit anderen Partnern zusammenarbeiten. Diese Gewohnheit ist drinne und soll sich jetzt ändern. Und wie könnte ich im Vorfeld bereits durch Fragen eine Änderung der Gewohnheit herbeiführen?
Das heißt also, die wollen eigentlich noch weiter die nächsten 20 Jahre arbeiten.
Genau.
Die haben keine Lust, jetzt mit dem anders da zu arbeiten,
ja.
wie man jetzt da jemanden hingehend bewegen kann.
Genau.
Da muss man sich erstmal Gedanken machen, was hat derjenige vielleicht für Chancen zum Beispiel, wenn er nochmal mit jemand anders da zusammenarbeitet, was sind die Chancen für sich selbst und was ist die Chance vielleicht fürs Unternehmen. Und was ganz wichtig immer ist, dass es viele Unternehmen halt gibt, die haben keine richtige Vision, sondern da geht es ja immer nur darum, um irgendwelche stumpfen Zahlen zu erfüllen. Und wenn das nur der Fall ist, dass nur stumpfe Zahlen zu erfüllen sind, dann wird es schwierig, dem einen oder anderen Mitarbeiter solche Sachen dann auch beizubringen. Aber wie gesagt, wenn er selbst einen Vorteil draus zieht und zieht auch den Vorteil des Unternehmens und ist wirklich fürs Unternehmen, wenn man so eine Frage dann dahingehend stellt, dann tut er sich wesentlich einfacher. Ja, zum Beispiel, wenn er vielleicht mit einem anderen Mitarbeiter zusammenarbeiten darf, der irgendwas sehr gut kann, wo er sich vielleicht selbst auch weiterentwickeln kann.
Wie kannst du als Gewohnheitsdesigner dort Hilfestellung geben?
Also an dieser Stelle gebe ich dann immer eine Hilfe, wo ich erstmal grundsätzlich anfange, beim Unternehmen zu gucken, was hat das Unternehmen für eine Vision, was ist so der Kern mit da drin. Und dann will ich auch erstmal wissen, wie ticken die Mitarbeiter. Das ist immer ein ganz wichtiger Faktor. Was will der Mitarbeiter? Wo zieht es den eigentlich hin? Ist der an der richtigen Position, ja oder nein? Oder ist der vielleicht irgendwo auf eine andere Position? Und das ist das, was ich sehr oft leider feststelle, dass über 80% der Menschen, die arbeiten gehen, einfach schlicht und ergreifend auf der falschen Position sind. Die machen irgendwas, damit natürlich am Monatsende der Kühlschrank voll ist. Aber das war's. Nicht mehr, nicht weniger. Und dann wird es natürlich schwierig, auch da jetzt nochmal aus diesem Fahrwasser, ach, was soll ich jetzt mal anders da machen, weil es ist ja auch gemütlich. Und das wird uns oftmals nicht so gelernt, dass dieses Ungemütliche, dieses Schmerzempfinden, das, was wir haben, dass es eigentlich das immer ist, was uns letztendlich auch immer im Leben weiterbringt. Mhm. Immer mal so out of the box, wie man immer so schön sagt, immer mal was Neues. Mhm. Und wenn du Mitarbeiter hast, mit denen das halt mal öfters machst, das ist natürlich wesentlich einfacher. Die kennen das, die lieben das vielleicht auch irgendwann mal, sich weiterzuentwickeln.
Ja, es gehört natürlich dann auch das Unternehmen, das die Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, bietet dazu.
Genau. Also, aber das ist auch wieder gegeben dadurch, dass was das hat, das Unternehmen für eine Vision. Das steht und fällt alles mit einer Vision. Hat nur ein Unternehmen ein Ziel, dass irgendwelche Zahlen erreicht werden oder dass sie die Besten in Kassel werden wollen oder in Hessen oder in Deutschland oder in Europa oder wo auch immer, aber da steht jetzt keine richtige Vision dahinter, wird es auch nie erfolgreich dahin geführt werden können, sondern da muss immer ein Visionär sein, der vorweggeht, und dann finden sich auch auf einmal automatisch Leute, die hinterhergehen. Und der eine oder andere, muss man auch manchmal sagen, dem tut es vielleicht auch gut, wenn er wechselt. Also es ist beidseitig auch manchmal gut, wenn ein Arbeitsverhältnis aufgelöst wird.
Das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, den ich aus meiner Vita sehen kann. Wenn du nicht mit etwas glücklich bist, dann musst du es ändern. Wenn du es nicht änderst, dann darfst du dich nicht beschweren, dass du unglücklich bist.
Genau, weil oftmals wird ja dann die Verantwortung dem Unternehmen, dem Chef, dem Vorarbeiter, wem auch immer gegeben, ja, der macht das und macht das und macht das. Und wenn die Liste voll ist und da stehen nur lauter Negativpunkte drauf, dann muss man sich einfach mal die Frage stellen, wieso stehe ich denn morgens noch auf und fahre dahin und tue mir das Ganze an?
Genau, ja. Es gibt ja viele Möglichkeiten, Veränderungen vorzunehmen bei Dingen, die einen stören. Ich habe die Vermutung, dass die meisten nur zu bequem dafür sind.
Genau, das ist dann immer aus der Komfortzone rauszukommen. Genau. Ja, ich habe gerade eben auf die Uhr geguckt und habe gesehen, die Stunde ist schon wieder vergangen wie im Flug. Hast du denn noch ein paar abschließende Worte für die Hörer?
Ich würde mich freuen, wenn einige Hörerinnen und Hörer auf mich zukommen, wenn sie ein Problem haben, was ich als Rechtsanwalt und auch als vermittelnde Person für sie lösen kann, wo ich Hilfestellung geben kann. Und darüber hinaus möchte ich natürlich auch sagen, wenn ihr Visionen habt, setzt sie um. Mehr als scheitern kann man nicht. Und nur wenn man den Versuch startet, kann man am Ende feststellen, ob es was Gutes ist oder was Schlechtes ist. Und Veränderungen oder Änderungen in der Vision sind in Ordnung, kommen im Prozess der Zeit. Und als abschließendes Wort sage ich, seid mutig.
Ja, dir vielen, vielen Dank. Es hat viel Spaß gemacht. Die Stunde ist, habe ich eben schon gesagt, vergangen wie im Flug. Ich wünsche dir auch alles, alles Gute, dass viele Leute hier in Kassel das auch nutzen, sich nicht immer nur die Köpfe einhauen, sondern vielleicht dann auch durch eine andere Art und Weise einfach zu einer dritten Alternative vielleicht kommen, zu einer Lösung kommen, wo jeder zum Schluss auch dementsprechend zufrieden ist. Für euch noch die Botschaft der Woche, und es passt so ein bisschen. Die Botschaft der Woche ergibt sich ja immer aus den ganzen Botschaften, die jeden Tag bei Facebook gepostet werden. Und die am meisten gefällt mir bekommt, die bekommt immer hier nochmal einen Platz. Also wenn ihr mitmachen wollt, geht immer auf die Fanpage vom Gewohnheitsdesigner und da könnt ihr auch dementsprechend mitvoten. Die Botschaft der Woche lautet, es ärgert dich keiner in deinem Leben, du lässt dich ärgern. Das passt vielleicht auch ganz gut dazu, dass du heute als Rechtsanwalt hier war, denn du ganz alleine entscheidest, ob du dich ärgerst und sonst keiner. Das bleibt zum Schluss stehen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Viel Power, viel Inspiration und geniale Gewohnheiten, bis es dann wieder in 2 Wochen heißt, das Leben ist kein Parkplatz.
Das Leben ist kein Parkplatz mit Dirk Rühl.